In der Zeit, Ausgabe 25, 2024, hat Michael Allmayr einen Artikel geschrieben. Er war eine ganze Seite lang und er hat mich in meinen Grundfesten, in meinen kulinarischen Grundannahmen erschüttert. Ich habe ihn auf Instagram gepostet, in den Stories und habe gesagt, Schwarm, wer weiß da was? Was ist da los? Was ist das? Kann mir jemand weiterhelfen? Und es meldete sich jemand. Julia meldete sich und sagte, ja, das ist für mich keine Neuigkeit. Daraus entstand diese Podcast-Folge. Ein echtes Blind Date. Mein Name ist Christina Häusler und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Julia.
Hallo Christina.
Das ist ein echtes Blind Date, was wir hier gerade haben.
Ja, das ist mal was ganz Neues, sehr spannend.
Wir kennen uns nur aus dem Internet. Wir folgen uns gegenseitig schon eine ganze Weile. Wir lieben beide Kochen. Wir sind beide offen und bekennend kochbuchsüchtig.
Ja.
Und dann habe ich dich spontan eingeladen, zu mir in den Kochbuch-Podcast zu kommen.
Worüber ich mich auch sehr gefreut habe.
Ich habe einfach gedacht, Mensch, wie, wo, was? Wie kam es dazu? Es gab einen Artikel in der Zeit über einen Historiker. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Er heißt Alberto Grandi und er forscht zum Thema Kulinarik und Küche und spaltet die Nation, die italienische, weil er sagt, es gibt nicht diese berühmte italienische Nonna, von der diese tollen, ganzen, fantastischen Rezepte kommen, sondern tatsächlich ist das alles eigentlich eine Art Marketingentwicklung. Und die italienische Küche als solche, die wir so lieben, über die es endlos viele Kochbücher gibt, ist eigentlich gar nicht so lang tradiert, sondern ziemlich jung in der Form, wie wir sie kennen und gar nicht so historisch und schon Generationen überdauernd überliefertes Wissen, sondern eigentlich ziemlich blutjung. Und dann hast du mir geschrieben, ja, das ist für mich nicht überraschend. Für mich war es nämlich überraschend. Du hast gesagt, nein, das ist für mich nicht überraschend, weil da habe ich auch eine Zeit lang dazu geforscht. Und ich so, bitte was? Dann musst du in meinen Podcast kommen. Und jetzt bist du dran, der Ball liegt bei dir im Feld. Ich bin neugierig, Julia.
Naja, es ist, ich bin über Umwege dazu gekommen. Ich habe in Dresden Geschichte studiert. Ich bin eine ganz klassische Mediävistin, Mittelalter, Geschichte und Germanistik. Und wie es dann so ist, man findet keine Jobs. Das Ganze ist jetzt nun auch 20 Jahre her. Und wie viele Historiker bin ich erstmal beim Arbeitsamt gelandet und bin da sehr überraschend in einer Arbeitsmaßnahme gelandet. Und als ich da nun saß, ich habe den Altersdurchschnitt gefühlt um 20 Jahre runtergerissen, ging die Tür auf und einer meiner ehemaligen Professoren kam rein. Dr. Josef Mazarat, seines Zeichens Neuzeithistoriker. Und der Herr Mazarat forscht besonders zur Küche des sächsischen Hofes, hat auch mittlerweile ein Kochbuch dazu rausgebracht. Und er suchte nun Leute, die im Staatsarchiv in Dresden die Hoftagebücher des letzten sächsischen Königs durchschauen, weil dort geschrieben wurde, was er gegessen hat, wann er es gegessen hat und wer dabei gewesen ist. Der letzte sächsische König ist ja nun relativ unbekannt, bis auf seinen Ausspruch, dann macht doch euren Dreck alleine. Seine Frau ist ja relativ bekannt, die Luise von Toskana, die ja dann vertrieben worden ist, nachdem sie einen Geliebten hatte.
Happens all the time.
Naja, ich glaube, wenn man als Habsburgerin nach Sachsen kommt, dann ist das auch etwas
schwierig.
Ja. Sie hatte auch ihre kulinarischen Differenzen. Sie stand auf die habsburgische Küche und die Sachsen waren da etwas deftiger und langweiliger unterwegs.
Ah,
naja,
schwierig.
und wie es denn so spielte, kamen wir ins Gespräch, weil er mich dann auch erkannt hatte. Und da er selbst über eine Arbeitsmaßnahme damals in Arbeit gekommen ist, sagte er, Mensch, wir können nicht nur die Leute ausbilden und dann in der Luft hängen lassen. Und dann hat er mir angeboten, dass ich bei ihm promovieren dürfte. Und zwar zum Thema die sächsische Kartoffel oder Kartoffel in Sachsen. Ja, so bin ich dazu gekommen. Ich habe ein gutes halbes, Entschuldigung, ein gutes halbes Jahr recherchiert, habe ein Exposé geschrieben, habe das eingereicht. Es wurde auch angenommen. Ich hätte dort zu dem Thema promovieren können, aber wie es immer so ist, die Förderung fehlte.
Schade. Aber
Ja.
auf jeden Fall ein Wink des Schicksals. Und
Genau.
das muss einem erstmal passieren, dass man in der Maßnahme sitzt und der Professor kommt und sagt, ah, ich bräuchte hier ein paar Leute, die einfach nur so ein bisschen, also bisschen Intellekt muss man mitbringen, ansonsten kann das faktisch jeder. Und dann sitzt da du und hast praktisch schon ja Vorbildung und bist ideal. Hast du denn dann auch mitgeholfen beim Recherchieren oder hat er gesagt, nee, nee, Julia, du machst da direkt was anderes?
Nein, also ich habe recherchiert. Das war ja die Aufgabe, die ich erledigen musste. Da wurde ja auch ein Protokoll drüber geschrieben. Aber ich habe dann halt zusätzlich, durfte ich in seine Seminare reinkommen, habe da die Studenten betreut und habe dann eben halt angefangen zu recherchieren. Und also das war schon, es hat Spaß gemacht, weil ich bin Norddeutsche. Die Kartoffel ist für uns ein ganz typisches Gemüse. Ohne Kartoffel geht nichts. Zu jeder Mahlzeit, zu jeder warmen Mahlzeit gehörten in meiner Kindheit Kartoffeln. Und das ist so, naja, ich meine, wir Deutschen werden ja auch die Kartoffel genannt. Und da sind wir wieder beim Link, die Kartoffel ist ja gar nicht deutsch. Die ist ja eigentlich in unserer Lebensmittelgeschichte relativ jung. Und am Anfang war das mit der Kartoffel ja auch ein bisschen schwierig. Keiner
Das
wollte
kann
sie
man,
wirklich.
ja, und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also ich meine, man verspricht ja immer so lustig über Trendobst und Trendgemüse. Und ich habe gestern einen Podcast, vorgestern einen Podcast gehört, da ging es um Ceviche. Und dann haben die beiden, die den Podcast gemacht haben, sich sehr lange und breit darüber ausgelassen, wie lange man schon Ceviche kennt, wo ich dann dachte so, hä? Okay, vielleicht ist es jetzt ein Trend, der an mir vorübergegangen ist, aber ich kenne es jetzt eigentlich schon länger. Okay, vielleicht bin ich da aber sehr außergewöhnlich, es kann ja sein, toll. Aber man kann sich gar nicht so erinnern, dass dann wirklich aber so als Alltagsgrundnahrungsmittel, dass da neue Dinge eingeführt wurden, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dinge, die man nicht mehr sich wegdenken kann, dass es die irgendwann nicht mehr ge noch nicht gegeben haben soll. Da gibt es übrigens eine ganz lustige Geschichte über meinen Opa, über den er überliefert ist, wie er das erste Mal in eine Tomate gebissen hat. Könnte man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen, dass es keine Tomaten gibt, aber zu der Zeit kannten die keine Tomaten. Und dann hat er gedacht, es wäre sowas wie ein Apfel. Und dann hat er reingebissen und war sehr überrascht vom Geschmack, also nicht positiv. Er hat sich, glaube ich, was Süßeres überlegt, weil es sah auch so saftig aus, aber naja. Das war wohl eine sehr überraschende Begegnung mit der Tomate.
Ja, aber
So,
das
und
ist
du bist,
typisch.
ja?
Also ich finde das sehr typisch, so diese Erfahrung, dass solche Lebensmittel nicht immer unbedingt bekannt sind. Und dass sich dieses, ja, dass sich Lebensmittel in Wellen verbreiten und auch mal in Küchen Einzug halten und dann einen Trend auslösen und dann auch eventuell bleiben und dann das Grundnahrungsmittel werden. Und deswegen
Siehe
war,
Avocado.
ja. Obwohl ich auf die gut verzichten kann. Ich bin nämlich tatsächlich allergisch auf Avocado.
Dabei dachte ich, dass die eher sowas wie eine Butterpflanze ist, hauptsächlich Fett und sonst nicht so viel dabei. Ich finde Avocados auch eher zu vernachlässigen. Ich habe da manchmal Appetit drauf, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Und dann denke ich auch immer an den ökologischen Fußabdruck und verkneife es mir, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber es gibt ja wirklich Menschen, die können nicht ohne Avocado und die pürieren die in Smoothies und schmieren sie sich aufs Brot und häckseln die über ihre Quinoa Bowls. Und es ist ja auch wunderbar, aber ich müsste mal wirklich zurück überlegen, wann ich wohl das erste Mal eine Avocado gegessen habe. Also als ich Teenager war, junge Erwachsene, ich kann mich nicht erinnern, dass da schon Avocados so richtig gab. Also exklusiv und wahrscheinlich als was ganz Besonderes, vielleicht auch in sehr gehobener Küche, dass die damit experimentiert haben, aber jetzt nicht so massenweise im Supermarkt Avocados.
Geht mir genauso. Ich habe meine erste Avocado 2011 gegessen.
Ein Hoch auf Menschen, die sich solche Dinge merken können. Das finde ich großartig.
Ich kann es mir nur merken, weil mein jetziger Mann damals zu mir sagte, als wir ganz neu in der Beziehung waren, die musst du unbedingt probieren. Und ich
Okay.
war's und dachte mir, ja, okay, warum nicht? Aber nur so kann ich es mir merken.
Das ist natürlich praktisch, wenn man so eine Brücke hat. Aber was sagst du denn jetzt zu diesem Herrn Grandi, der sagt, es gibt die italienische Nonna nicht, das ist alles eine Erfindung einer Tourismus-Marketing-Geschichte. Er kann sich noch daran erinnern, schreibt er auch in dem oder wird in dem Artikel zitiert, dass er, der ist, glaube ich, im Anfang der 60er-Jahrgang, dass es früher bei ihm in Norditalien auch keine Pizza gab und dass er sich erinnern kann, wie er das erste Mal Pizza essen gegangen ist oder wie auch sein Vater gesagt hat, ach, das ist im Prinzip ja auch nur ein Brot mit Tomatensauce aus Süditalien, was die Leute damit haben, als die ersten Pizzerien da eröffnet haben. Was kannst du uns dazu erzählen? Ich fand es doch ziemlich, also für mich war das erdrutschartig aufrüttelnd, wo ich dachte so, warte mal. Was bedeutet das für uns und für all die vielen schönen Kochbücher, wo wir doch uns gerade die ganzen Regionen erschließen? Apulische Küche, die Küche des Trentino, Küche vom Stiefelabsatz. Also jede Regionalküche bekommt ja eigentlich gerade ihr eigenes Kochbuch und ihr eigenes Augenmerk, weil wir alle Italienisch so lieben. Und es soll alles nur so eine ganz neue Trendgeschichte sein? Echt?
Also ich glaube, dass er ein bisschen übertreibt. Natürlich hat sich die Küche sehr stark verändert und es wird manchmal ein bisschen ein Kult getrieben, was regional, original, ursprünglich ist. Man muss aber dabei immer im Hinterkopf behalten, dass durch neue Zutaten, durch neue Lebensweisen, durch Einwanderer, oder auch Auswanderer, auf die geht er ja speziell ein in seinem Artikel, einfach sich die Küche ständig wandelt. Und bei der Pizza ist es zum Beispiel so, witzigerweise gibt es da wieder den Link zum sächsischen Hof, weil die Pizza Margherita, die in Neapel erfunden worden ist, zu Ehren der Königin Margherita, sie heißt ganz schlicht Margarete von Sachsen und ist eine Wettinerin, ja, das war im Grunde so ein Werbegag dieses Pizzabäckers. Also heute würde man sagen Pizzabäcker, aber er hat es halt als Werbegag gemacht und hat seiner Königin einen flachen Teig mit den neapolitanischen Farben präsentiert, mit dem Rot, mit dem Weiß und mit dem Grün. Es war am Anfang wirklich nur ein Werbegag und das hat sich dann halt irgendwann verselbstständigt und ich kann mir gut vorstellen, dass die Pizza wirklich in Italien anfangs ein Schattendasein geführt hat und wahrscheinlich erst durch Auswanderer, die dann in die Staaten gegangen sind, ein Thema wurde. Aber solche Sachen findet man immer wieder. Also das, ich komme immer wieder auf die Kartoffel zurück, weil das so das ist, was ich kenne und kann. Und es ist mit der Kartoffel im Endeffekt nicht viel anders. Also als die Spanier Südamerika erobert haben und sie die Kartoffeln mitgebracht haben, neben vielen anderen Lebensmitteln, also Tomaten zum Beispiel. Da war das so, in Europa fand man die Kartoffelpflanze sehr schick. Man fand sie hübsch und man hat sie sich in die Gärten gepflanzt, in die botanischen Gärten. Nur man konnte damit nichts anfangen.
Die hat ja auch so
Man
hübsche
hat.
Blüten. Wer schon Schulkinder hat, der weiß, wie Kartoffelblüten aussehen.
Genau. Und Kartoffeln bilden ja auch so falsche Früchte aus. So grüne Apfelartige, so mini-apfelartige Früchte. Und die hat man anfangs versucht zu essen und hat sich natürlich fürchterlich dran vergiftet. Also das hat ordentlich Bauchschmerzen und Durchfall gegeben und übergeben. Und dann hat man an den europäischen Höfen gesagt, geht nett, aber wollen wir nicht essen. Und dann hat ist diese Kartoffel eigentlich wieder in Vergessenheit geraten. Was aber dazu geführt hat, dass die Kartoffel dann wirklich sich über Europa verbreitet hat, ist die Tatsache, dass die Spanier in Südamerika gelernt haben, dass man die Kartoffel, wenn man sie ausgräbt und nicht die grünen isst, dass das durchaus schmackhaft ist und sättigend ist. Und die Spanier haben das als Schiffsverpflegung mit nach Europa gebracht, weil sie damit ihre Seeleute ganz gut bei Kraft halten konnten. Und das hatte dann zur Folge, dass die Spanier in Spanien und in den spanischen Niederlanden Kartoffeln angebaut haben, weil die
Um
Seeleute
dann
das halt.
wieder auf ihre Abenteuer aufbrechen zu können und die richtige Verpflegung dabei zu haben.
Genau. Und der Witz ist, viele Lebensmittel verbreiten sich von oben herab, also aus den oberen Schichten der Gesellschaft. Schokolade ist ein Beispiel, Tomate ist ein Beispiel, Zitrusfrüchte sind ein ganz typisches Beispiel, weil der Transport ins kalte, uselige Nordeuropa Aufwand ist, Zeit bedeutet und Kosten verursacht. Und auch die Zubereitung, zum Beispiel bei Schokolade, ja doch recht aufwendig ist, bis man sie essen kann oder trinken kann. Und die Kartoffel hat genau den umgekehrten Weg gemacht. Die war ein Nahrungsmittel des kleinen Mannes. Und die hat sich dann quasi von unten nach oben verbreitet. Und deswegen hat das auch so lange gedauert. Also die reicheren Leute haben die Kartoffel ganz lange abschätzig angeschaut und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht essen. Und es gab sogar Gerüchte, dass Kartoffeln dumm machen.
Ach. Aber gut, ich meine, gerade, also man denkt immer, Fake News wäre etwas, was irgendwie eine neue Erscheinung ist, aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe was ganz Interessantes mal in einem Buch über die Renaissance gelesen, dass ja da der Buchdruck aufkam und dass es ganz viele Fake-Bibeln gab, weil die Menschen konnten die ja so schnell vervielfältigen und dann haben die einfach Sachen reingeschrieben, von denen sie dachten, das wäre eigentlich auch noch ganz gut in so einer Bibel. Und haben die einfach ergänzt mit sehr abwegigen, seltsamen Geschichten. Insofern, Fake News gibt's schon immer. Und dass die Kartoffel dumm macht, ist eine lustige Idee eigentlich. So kann man natürlich die wieder so ein bisschen vom Markt drängen. Man weiß nicht, aus welchen Gründen. Es kann viele Gründe gehabt haben. Aber das ist doch interessant, wenn man dann nämlich überlegt, was ist denn dann deutsche Küche, zum Beispiel ohne die Kartoffel? Das ist eigentlich schwer vorstellbar, aber dann wären wir wahrscheinlich bei dem, was wahrscheinlich in der ganzen Welt irgendwie gegessen wird. Dann wären das hauptsächlich wahrscheinlich Wurzeln und Getreide, was verarbeitet wird, Fladenbrote, Eintöpfe, also Suppen, wo alles Mögliche reingeschmissen wird, was eben gerade zur Verfügung steht, um sättigend zu sein. Und dann hat man halt noch Kartoffeln reingeschnibbelt erstmal, oder?
Also das kam tatsächlich relativ spät mit den Kartoffeln. Die Kartoffeln sind durch Wanderarbeiter nach Deutschland gekommen. Das muss man dazu wissen. Und zwar gab es besonders im Erzgebirge, das habe ich recherchieren können, Männer, die im Winter nach Holland gegangen sind und dort auf den Schiffswerften gearbeitet haben. Und im Sommer dann halt als Lohnarbeiter auf den dortigen Ländereien. Und bei ihrer Arbeit im Holländischen haben sie die Kartoffeln kennengelernt und haben die Kartoffeln auch mitgebracht. Und die haben diese Kartoffeln im Garten angepflanzt. Also das ist so typische arme Leutekost gewesen. Und man muss auch überlegen, dass diese Arbeiter, wenn sie im Sommer als Lohnarbeiter auf den Höfen gearbeitet haben, die konnten nicht ihre eigenen Felder bestellen. Also zumindest nicht so, dass es Ertrag abgeworfen hat. Es waren ja sogenannte Heuerleute oder Hüslinge, je nach Region haben die unterschiedliche Namen. Und die Kartoffel braucht relativ wenig Pflege. Man nimmt die Kartoffel mit, setzt sie in die Erde, häufelt sie einmal an, wenn sie ein bisschen rausgekommen ist, und dann kann man im Spätsommer, Frühherbst ernten. Und hat dann, wenn man richtige Kartoffelmieten hat, halt auch für den gesamten Winter Nahrung. Und dann kommt noch hinzu, dass sie Vorgaben hatten, was sie auf ihren Feldern anpflanzen dürfen, wenn sie überhaupt anpflanzen. Und das war tatsächlich, wie du schon sagtest, das ganz klassische Getreide eigentlich. Rüben, Linsen, sämtliche Getreidesorten, die bekannt waren. Und die Heuerlinge haben halt die Kartoffeln dann bei sich im Garten angepflanzt.
Ja, die braucht ja gar nicht so viel Platz, die Kartoffeln. Da kann man ja auch auf einem kleinen Fleckchen schon relativ viel ernten, wenn man es gut macht.
Genau. Und diese Kartoffel hat dann eben halt dafür gesorgt, dass sie eine gute, stärkehaltige Nahrung hatten, aber es war eben halt nur die gedämpfte Kartoffel, also nicht so dieses Verfeinerte, wie wir es heute gerne mal essen, als Gratin oder als Krokette. Also diese gesamte Kartoffelvielfalt an Gerichten kam erst im 19. Jahrhundert auf. Wenn man
Als
sich
es dann
Kochbücher aus
wahrscheinlich
der
die
damaligen...
oberen Schichten erreicht hat, oder?
Genau. Die oberen Schichten fanden die Kartoffel unspannend. Also das rohe, einfache Gemüse, was gedämpft wurde, das fanden sie langweilig. Also das war nicht deren Ding. Aber als man anfing, sie mit Sahne zu verfeinern, mit Käse zu gratinieren oder in exquisite Formen zu spritzen, siehe die Kroketten, ist es denn in die bürgerliche Küche übergegangen und hat dann in Deutschland Einzug in die gehobenen Schichten gefunden. Das ist ganz witzig zu sehen. Die Engländer waren uns übrigens einen Schritt voraus. Schon bei Jane Austen werden Kartoffeln verspeist.
Aber
Und zwar.
vielleicht auch, weil Großbritannien ja doch mehr eine Seefahrernation war. Also, und dann ist es ja von, also es ist, man ist sehr viel näher an Küste, egal wo man in England ist oder in Großbritannien. Vielleicht war es da einfach ein bisschen schneller dann.
Vermutlich ja. Die Iren, für die war es ja auch die Nationalspeise per se. Was ja denn bei der großen Kartoffelfäule für sehr große nachfolgende Hungerkatastrophen gesorgt hat. Aber ja, ich glaube, durch die Nähe zur See und die Seefahrernation war die Kartoffel da einfach schneller en vogue und sie wussten, was sie damit anstellen sollen. Also in Deutschland hat das etwas länger gedauert.
Aber was bedeutet es jetzt für unsere ganzen Kochbücher und auch für die europäische Küche zumindest? Das bedeutet, dass es eigentlich eine kulinarische Zeit gibt vor der Kartoffel und vor der Mobilität, sage ich jetzt mal, also vor der schnellen Mobilität innerhalb der, also zwischen Ländern. Es gab ja schon immer Handel. Aber wahrscheinlich sind da die Dinge nicht so schnell transportiert worden wie dann auf dem Seeweg. Das heißt eigentlich erst in dem Moment, wo wirklich internationaler Handel, Stichwort Renaissance, so die Zeit.
Tatsächlich schon
Das,
die Kreuzzüge.
ah ja, stimmt, die waren
Mit
auch
den
viel unterwegs.
Kreuzzügen wurden auch schon viele Sachen transportiert.
Ja, das heißt eigentlich wäre das so erst die Initialzündung für Länderküchen, wo dann verschiedene Einflüsse kommen, wo dann die bestimmten Regionen bestimmte Vorlieben entwickelt haben. Und ich meine, heutzutage ein Teller Spaghetti, müsste gar, also das ist doch, ich weiß nicht, ob es für meine Kinder jetzt so zuordnenbar ist, dass es was Italienisches ist, weil sie praktisch ja schon immer damit aufwachsen. Meine Mutter, die ist Jahrgang 42, ich denke mal, die hat nicht ihr ganzes Leben Spaghetti gegessen, sondern die hat auch, die könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie sagen, ach, da war ich vielleicht so und so alt, da bin ich dann mal nach Italien in Urlaub gefahren und da habe ich mal Spaghetti gegessen. Also, weil das gab es in der schwäbischen Provinz wahrscheinlich bis dahin nicht. Und sie hätte dann so praktisch ihr Avocado-Erlebnis mit Spaghetti. Aber meine Kinder, die kennen das ja von Anfang an. Also für die ist vielleicht Spaghetti schon gar nichts mehr, was so richtig italienisch ist, sondern einfach so unser normales Essen und damit wandert vielleicht die Spaghetti komplett ein und ist irgendwann ein klassisches Spaghetti Bolognese, gibt's ja in Italien gar nicht, ist vielleicht ein deutsches Gericht.
Ja. Aber es gibt ja so viele Gerichte, wo man das sagen kann. Also Döner ist ein Beispiel. Soll ja auch in Deutschland erfunden worden sein. Oder unglaublich viele Sachen, die in Amerika erfunden worden sind und die angeblich italienisch sein sollen. Also Spaghetti Alfredo zum Beispiel. Jeder Italiener, den ich getroffen habe, den schüttelt's dabei und er sagt, nee. Also das ist, ja. Also ich glaube, dass Lebensmittel durch die Mobilität des Menschen schon immer sehr transportabel waren. Also wenn man zum Beispiel in die Steinzeit zurückgeht, ins Neolithikum, Ötzi zum Beispiel, der hatte auch Lebensmittel mit. Und klar, es gibt in bestimmten Regionen Sachen, die dort urbar gemacht worden sind, beziehungsweise die kultiviert worden sind, die dann zum Beispiel sich über Samen in andere Regionen übertragen haben. Und so findet ja schon sehr früh ein Austausch statt, zum Beispiel bei Getreide. Schönes Beispiel ist auch die Kastanie. Die Kastanie gehört eigentlich nach Südeuropa. Aber heute finden wir sie auch in unseren Regionen und die ist schon sehr früh über die Alpen gekommen. Und ich glaube, dadurch, dass der Mensch nun mal auf Nahrung angewiesen ist, auf seinen Wanderschaften, ist dieser Transport von Lebensmitteln von einer Region in die nächste was komplett Natürliches. Und auch die Adaption in den Regionen. Also man muss sich vorstellen, dass im Neolithikum tatsächlich die Menschen sehr mobil gewesen sind. Bernsteinroute zum Beispiel. Aber auch die Heiratspolitik war sehr weitreichend. Also man weiß heute über genetische Analysen, dass die Frauen sehr mobil gewesen sind in der Gesellschaft und man durchaus mal 500 Kilometer weg geheiratet hat. Und wenn diese Frauen ihre Lieblingslebensmittel in Getreideform oder in Obstform oder Gemüseform mitgenommen haben und dort angepflanzt haben, da setzt ja schon ein Wandel der dortigen kulinarischen Voraussetzungen ein. Das heißt, unser Speiseplan ist eigentlich immer einem ständigen Wandel unterworfen von Vorlieben und dadurch auch diese Veränderungen, die stattfinden. Und man kann das eigentlich durch alle Epochen durchnehmen. Angefangen beim Neolithikum, aber jetzt auch in unserer heutigen Zeit. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Wirtschaftsjahre in den 50ern in Deutschland. Wenn du sagst, deine Mutter ist in den 40ern geboren, dann weiß sie wahrscheinlich auch, Fleisch wird am Wochenende gegessen.
Fleisch wird auch nicht in jeder Jahreszeit gegessen. Du kannst im Sommer kein Schwein schlachten.
Nein, gibt es einfach nicht. Oder Linsen und Spätzle. Auch so ein klassisches Beispiel. Es ist eigentlich ein vegetarisches Essen. Dass heute Seitenwürstchen dazu gereicht werden, macht man nur, weil jederzeit diese Würstchen verfügbar sind. Spätzle und Linsen an sich sind aber schon ein vollkommen ausreichendes Mahl. Also man ist gesättigt, man hat alles, was man braucht. Die Wurst ist eigentlich nur eine Zugabe, die von unserem, ja, eigentlich Nahrungsluxus herrührt, den wir heutzutage haben. Oder auch die Vorstellung, dass du jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Teller haben musst. Das gab es nicht. Das war vollkommen unbekannt. Aber das ist halt, es hat sich so ein bisschen eingeschlichen in der deutschen Küche. Vielleicht auch ein bisschen beeinflusst von den Amerikanern, die ja auch sehr viel Fleisch essen und gegessen haben zu der Zeit. Man findet auch in Auswandererbriefen, also wenn Leute nach Amerika ausgewandert sind und sie haben an ihre zurückgebliebene Verwandtschaft geschrieben, findet man immer den Hinweis auf, oh, wir können jeden Tag ein Steak essen.
Luxus.
Finden wir heutzutage seltsam und denken uns, ja klar, Fleisch ist immer und ständig verfügbar, aber im 19. Jahrhundert war das Luxus.
Ja, und da wären wir mal wieder bei der Anpassungsfähigkeit. Wie anpassungsfähig wir Menschen eigentlich sind, haben wir wahrscheinlich vergessen. Also wenn jetzt in Kantinen der große Aufschrei kommt, dass es donnerstags nur vegetarisches Essen gibt und alle drehen durch, da verkennt man eigentlich, wie anpassungsfähig wir sind und wie wandelbar auch Ernährung ist und wie flexibel wir eigentlich dabei sein sollten. Wenn wir darüber nachdenken, was wir essen und warum. Ganz kleiner Exkurs, weil du Kastanie gesagt hast. Ich war kürzlich mit meinen Kindern im Wald beim Walderlebnistag und konnte mit meinem Waldwissen auftrumpfen, weil da ging es nämlich auch um den Wandel des Waldes. Und da habe ich nämlich mal ein Buch zugelesen und dann konnte ich ein paar schlaue Fragen stellen, was ich aber wirklich erstaunlich fand. Wir haben dann Bäume gepflanzt und es war ein Maroni-Baum, eine Esskastanie, weil nämlich die Förster gesagt haben, ja, wir könnten jetzt hier auch eine nordische Fichte hinpflanzen, aber das ergibt gar keinen Sinn, weil sich das Klima so verändert, dass wir andere Bäume pflanzen müssen. Und der Maroni-Baum, der kommt aus Südeuropa und kann mit stärkerer Hitze einfach besser klarkommen. Wir versuchen jetzt Bäume zu pflanzen, die tiefer wurzeln, die anders wurzeln und die ein bisschen hitzeresistenter sind. Und das machen wir seit 30 Jahren, hat dann der eine Förster mir erklärt, weil ich meinte, na, ihr habt ja das Wort Nachhaltigkeit erfunden. Wie macht ihr das denn? Ihr müsst ja jetzt schon vorausschauen für wenn der Baum dann praktisch reif ist, um ihn zu fällen. Und da meinte er, ja, sie haben schon lange angefangen und wurden tatsächlich von den Umweltschützern immer kritisiert, dass sie keine heimischen Sorten pflanzen. Und jetzt gab es aber ein Umdenken. Die Flexibilität ist jetzt da. Ah ja, gut, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen komplexer, da bin ich nicht so im Themenfeld drin, auch was Arten und Sorten angeht und Artenschutz. Aber sie sind da sehr experimentierfreudig, weil sie sich anpassen müssen. Und eigentlich müssten wir das ja auch machen, aus verschiedenen Gründen. Gesundheit, Klima, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Lebensmittelverschwendung, müsste man eigentlich ja sagen, dass man flexibler sein müsste mit dem, was man isst und mit dem, was man kocht und vor allem dem, was im Kühlschrank ist. Wenn es nicht immer verfügbar ist, dann koche ich auch nicht jeden Tag Fleisch.
Ja,
Aber
das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und also gerade mit dem Umdenken und mal überlegen, dass sich auch Anbauvarianten oder auch Verfügbarkeit von bestimmten Nahrungsmitteln ändert. Ich meine, wir alle haben im Erdkundeunterricht in der 5., 6. oder 7. über Anbauperioden und wie weit ist Getreide verbreitet gesprochen. Dass sich die Anbaugrenze für Getreide immer weiter gen Norden verschoben hat, wird ja gerne übersehen in dem Moment. Weil es wurde immer wärmer, die Sommer wurden immer länger. Das heißt, am Anfang, also vor 2000 Jahren, hat man in Schweden nicht unbedingt Getreide angebaut, weil einfach der Sommer zu kurz war und das Getreide abgesoffen ist oder erfroren oder ähnliches. Ja, heute gar kein Problem mehr. Also ich glaube, dass nicht nur unsere Mobilität für die Änderung des Speiseplans verantwortlich ist, sondern durchaus unser klimatischer Wandel. Weil es einfach Regionen gibt, wo bestimmte Sachen plötzlich nicht mehr wachsen, weil es zu warm ist, weil es zu trocken ist, weiß der Geier was. Und dann gibt es wieder Regionen, die länger warm sind und plötzlich ganz andere Möglichkeiten bieten.
Vielleicht sind wir irgendwann das Land, wo die Zitronen blühen. Naja,
Die
würde dafür
Römer
lieber
haben
in.
es probiert. Die
Ich würde
Römer haben
lieber.
tatsächlich ihre Obstsorten, also die Pfirsiche und auch Mandeln, haben sie in die warmen Regionen in Germanien gebracht. Also da, wo es gewachsen ist. Weil war für sie ein ganz normales Lebensmittel. Wenn es dort wächst, perfekt, dann können wir unseren Speiseplan durchführen.
Großartig. Naja, gibt es ja auch in vielen Regionen tatsächlich, dass die sehr gut gedeihen. Im Breisgau zum Beispiel, wo es so schön warm ist, im Markgräfler Land, da können Pfirsiche, glaube ich, ohne Probleme wachsen. Die haben sehr lange Sommer. Ich würde
Wobei
trotzdem lieber
auch.
in den Urlaub fahren, um die Zitronenbäume zu sehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber das bedeutet grundsätzlich, wenn man so kochbuchaffin ist und Kochbücher liebt, muss man sich also nicht erschrecken und muss sich auch nicht so dogmatisch dem unterordnen, wenn da steht, in eine Tomatensoße darf niemals Knoblauch oder in eine Tomatensoße muss immer Knoblauch. Oder wenn du kein Sofrito machst, dann ist es keine richtige italienische Soße. Oder da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche, sehr strenge Regeln teilweise. Neulich habe ich auch nochmal nachgelesen, wenn es so eine Soße ist, muss man so eine Art von Nudel haben. Und wenn es so eine Soße ist, dann muss man diese Art von Nudeln haben. Wenn man die falsche Nudel macht, ist es eigentlich schon Blasphemie. Aber eigentlich könnten wir uns da alle ein bisschen locker machen. Fusion Food international.
Ja. Also denke ich definitiv, weil wenn man da nicht kreativ wäre, hätten wir erstmal gar nicht diese Vielfalt an unterschiedlichen Küchen. Auch nicht diese Vielfalt an, das Rezept heißt zwar gleich, aber die Inhaltsangaben variieren, weil jeder hat einen eigenen Geschmack. Jeder hat auch nur bestimmte Lebensmittel zur Verfügung. Also ja, man weiß es selbst, wenn man Zutatenlisten liest und man hat eine bestimmte Chili-Sorte, die man gar nicht auftreiben kann, ohne große Aufwände zu machen. Ja, dann nimmt man was anderes, was ähnlich ist, oder lässt es gleich komplett weg. Und ich denke, davon lebt Kochen auch eigentlich. Und das ist auch der Grundgedanke des Kochens, dass man mit dem, was man hat, kreativ umgehen kann. Wenn man es nicht machen würde und wir immer nur stur dessen verhaftet wären, wie man früher gekocht hat, damit das so original wie möglich ist, ich sehe es halt als, wieder als Mediavist, das Wort Gemüse heißt nicht umsonst Gemüse, weil es war Gemus. Also das mittelhochdeutsche Wort ist Gemus. Und man geht davon aus, dass sich das einfach entwickelt hatte, weil man Gemüse früher so lange gekocht hat, bis es wirklich ein Mus war. Das kann
Interessant.
und will sich heute keiner mehr vorstellen.
Nichts mit al dente, es war alles quetschi.
War, ja. Und wahrscheinlich auch alles grau und ein Einheitsbrei und ja, also nicht wirklich erstrebenswert. Und dann kommt ja auch hinzu, dass Lebensmittel nicht immer gleich verfügbar sind. Man es
Ja,
nicht immer
eben.
gleich verwenden kann. Oswald von Wolkenstein, ein mittelalterlicher Dichter, der in Südtirol beheimatet war, hat in einem seiner Lieder geschrieben, dass er vom Winter fürchterlich angenervt ist, weil es in seinem Wohnturm, in seiner Behausung sehr eng ist. Es ist kalt und es ist muffig und es gibt immer nur Bohnen.
Ja, das ist der
Also
Winter. Früher
nichts
gab es
mit,
Kraut.
ja, nichts mit Adel und Adel ist Fleisch. Das ist auch tatsächlich im Mittelalter Luxus gewesen für die oberen Schichten. Und Oswald von Wolkenstein hat, wie die Allgemeinheit, Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse gegessen, was man über den Winter lagern konnte.
Wenn wir so sprechen, denke ich die ganze Zeit, in was für einem unglaublichen Superluxus wir doch leben. Und dass
Ja.
es wirklich jede Art von Gemüse und von Obst immer und zu jeder Jahreszeit gibt. Erdbeeren im Winter war früher was. Da ist man in den Feinkostladen und hat vielleicht ein kleines Schälchen importierte Erdbeeren gekauft für ein Silvestermenü, damit es ganz besonders ist, um sich hinterher zu ärgern, dass sie natürlich nicht geschmeckt haben.
Und
Aber
für
es war
die
so.
verkauft hat dafür, weil sie so
Bitte?
teuer waren. Und die Niere, die man dafür verkauft hat, weil sie so teuer waren.
Ja. Aber auch, ich denke immer auch an den Feinkostladen, in den meine Mama gerne mit mir gegangen ist. Was da auch für Kekspackungen standen, so Shortbread, das gab es da schon, aber das gab es nur in diesem einen Laden. Und heutzutage erwarten wir auch in allen Läden, dass immer alles da ist. Das ist doch schon eine erstaunliche Zeit, in der wir leben. Und ich glaube, wir sind uns gar nicht so bewusst, in was für einem Wohlstand und in was für einem Schlaraffenland wir eigentlich sind, dass wir einfach alles jederzeit auch zum günstigsten Preis kaufen können. Also wenn man schaut, was Fleisch kostet, da denke ich immer, Manometer, es ist, als würde das einfach vom Himmel fallen in der Produktion, als müsste da nichts verarbeitet werden für oder großgezogen oder gefüttert. Also als wäre das alles, also allein die Futtermittel müssen mehr kosten als das, was ich hier gerade bezahlt habe. Das ist doch absurd.
Ja.
Und wir sind aber natürlich da immer sehr schwerfällig, wenn wir uns von unseren Privilegien wegbewegen müssen. Und wenn uns jemand was wegnehmen möchte, dann ist es besonders schrecklich.
Ja.
Aber immerhin können wir da auf jeden Fall eigentlich was aus der Kulinarik fürs Leben lernen. Kochbücher sind ja praktisch geballte Weisheit. Nicht nur, dass man darin irgendwie leckeres Essen finden kann oder Ideen, wie man sich heute ernährt, sondern ich finde, gerade beim Kochen kann man so schön über besagten Tellerrand schauen und eigentlich viel mehr entdecken an größeren Zusammenhängen. Ich finde unser Gespräch gerade so spannend, aber warum ist nichts aus der Doktorarbeit geworden über die Kartoffel im Erzgebirge?
Ja, also die fehlende Finanzierung war tatsächlich ein großes Problem. Man will ja von irgendwas leben. Die Krankenkasse bezahlt sich nicht von alleine. Und ich habe von, das Leben ist kurios. Nachdem ich nun den Antrag gestellt hatte, es war klar, das wird angenommen als Doktorarbeit, aber die Finanzierung fehlt. Und dann erzählte mir mein zukünftiger erhoffter Doktorvater, der Professor Mazarat, dass er beim Mittagessen mit einer Kollegin über mich gesprochen hat. Und die Kollegin meinte, ach Mensch, aus der Medizingeschichte, da wird gerade jemand gesucht, der Recherchen betreibt. Die suchen jemanden und den würden sie auch anstellen. Naja, habe ich gedacht, okay, dann gehe ich hin, gucke mir das Ganze mal an. Ich habe mich dort mit einem Emeritus getroffen für Medizingeschichte. Und der hat mir kurz erklärt, worum es geht. Ich habe die Stelle angetreten und bin dann in der Medizingeschichte gelandet.
Und da bist du heute noch?
Tatsächlich nicht mehr, also nicht mehr so richtig. Ich sitze noch an meiner Doktorarbeit in der Medizingeschichte, aber ich bin 2019 aus dem Süden, aus Ulm, nach Bremen gezogen. Und hier gibt es keine Medizingeschichte in Bremen. Die nächste
Oh
ist
nein.
in Hamburg, aber da waren keine Stellen. Wie das Leben so spielt, habe ich mich dann neu orientiert und bin dann im Museum gelandet. Und zwar im Museumsdorf Kloppenburg.
Oh, wie spannend.
Da kommt dann wieder der Treppenwitz. Als ich damals für die Kartoffel recherchiert habe, gab es ein Standardwerk über die Kartoffel. Und das war von dem damaligen Direktor des Museums, dem Herrn Ottenjahn, geschrieben. Und die hatten auch eine Ausstellung im Museumsdorf dazu.
Das ist ja witzig.
Ja, es ist richtig witzig. Es gab da noch mehrere kuriose Momente auch im Museumsdorf. Im Museumsdorf stehen mehrere Heuerlingshäuser und neben einem Heuerlingshaus hat die Museumspädagogik ein Kartoffelacker, um den Kindern zu zeigen, wie Kartoffeln angepflanzt werden und im Herbst die Kartoffeln zu ernten. Und ich bin mit dem stellvertretenden Direktor durchs Museumsdorf gegangen. Wir haben eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum dieses Dorfes vorbereitet und wir gingen so durchs Dorf und unterhielten uns und dann standen wir vor diesem Heuerlingshaus. Und dann meinte er, naja, also dass hier auch noch der Kartoffelacker direkt neben dem Heuerlingshaus ist, das ist ja totaler Quatsch, das müsste man mal ändern. Und ich guckte ihn von der Seite an und meinte, ich finde das großartig. Es ist genau so, wie die Kartoffel eigentlich nach Deutschland gekommen ist, indem arme Arbeiter, die gezwungen waren, im Winter ins Ausland zu gehen zum Arbeiten, die ein halbes Jahr von der Familie weg waren, dann die Kartoffel mitgebracht haben, angepflanzt haben im Garten, damit die Familie ordentlich was zu essen hat. Das war für mich so eine Verbindung. Und er guckte mich an, überlegte einen Moment und meinte, das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja spannend.
Da hast du dich gleich ein bisschen gut positionieren können. Das ist doch hervorragend mit extrem speziellem Spezialwissen.
Ja, Emma, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber so Sachen, die einem selbst so natürlich vorkommen, weil man dazu gearbeitet hat, weil man darüber gelesen hat. Man denkt, das ist ganz normal, das wissen die Leute doch. Und dann hört man in den Gesprächen, nein, das wissen sie nicht. Und so ging es mir immer auch bei dem Artikel. Mein Mann hat diesen Artikel gelesen und hat gesagt, du, guck mal hier, das wäre doch was für dich. Dann habe ich den gelesen, habe ein bisschen gegrinst und habe gedacht, ja klar. Und als du ihn dann bei Instagram gepostet hast, wurde mir erstmal wieder bewusst, ja, nee, das ist nicht jedem klar, dass Küchen, regionale Küchen, einem ständigen Wandel unterworfen sind, aus verschiedensten Gründen, entweder durch Auswanderer, Einwanderer, durch klimatische Wechsel, durch Kartoffelseuche zum Beispiel. Also die Iren und ihre Kartoffelsucht war ja ein bisschen gedämpft, nachdem die Kartoffel dort einmal Komplettausfälle hatte und man wieder auf andere Lebensmittel zurückgreifen musste. Das
Ja,
ist
spannend, oder?
ja,
Ja, so
also
ist es irgendwie eine Spagatwanderung zwischen dem Bewussten, dem Bewahren, also sich bewusst sein, woher man kommt, auch die verschiedenen Schritte vielleicht. Also das ist eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich waren es die Spätzle und die Linsen und irgendwann kam auch noch die Seitenwurst dazu, das Würstchen. Also woanders würde man sagen, das Wiener Würstchen. Hier sagt man Seitenwürstle. Und Und dass das eigentlich dann schon wieder die Luxusversion ist. Und so ist es einerseits, dass man sich dessen bewusst ist, dass man sich auch dessen bewusst ist, dass auch dieses Essen praktisch sich entwickelt hat, dass es vorher eigentlich noch eintönigere Sachen gab. Und dass eigentlich man gleichzeitig offen bleibt und die Dinge einfach fließen lässt. Also so wie es schon immer Völkerwanderung gab, wie es schon immer Menschen aus anderen Ländern zugezogen sind, so wie auch Genetik beweist, dass wir alle nicht lupenreine Kartoffeldeutsche sind, selbst wenn wir unseren Stammbaum zurückverfolgen können, wie ich, bis 1670 sind wir nur schwäbische arme Leute. Das hat mein Papa recherchiert, das ist großartig. Und ich so, wow, irgendwas Spannendes. Also, und aber das Blöde ist ja, bei der Ahnenforschung forscht man ja immer nur die Männer. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ein bisschen flexibler sind ja immer die Frauen. Und das heißt, viel spannender wäre für mich eigentlich, wer waren die ganzen Frauen, die eingeheiratet wurden, sozusagen? Wo kamen die her? Da gab es auch ein paar spannende Vornamen. Da könnte ich mir vorstellen, da waren vielleicht doch ein paar interessante Ladies dabei. Und ein Gentest würde vielleicht zeigen, dass da doch noch mal eine interessante Mischung hier bei mir drin ist, was keiner so ahnen würde. Also muss man eigentlich offen bleiben. Und die armen Italiener tun mir trotzdem sehr leid, weil sie doch so stolz sind auf ihre Nationalküche und weil doch wirklich die ganze Welt auf das italienische Essen schaut und es ein ungebrochener Hype ist um, mein Gott, und dann fährt man dahin und die nehmen 5 Tomaten und ein bisschen Olivenöl und es schmeckt mega lecker. Dann schreibt er in dem Buch, in dem Artikel schreibt dieser Herr Grandi, naja, Olivenöl war bis vor kurzem auch wirklich noch eigentlich ungenießbar. Also, ah, okay, naja. Aber jetzt ist lecker.
Ich glaube, das ist der Punkt. Jetzt ist es lecker. Es ist, ich glaube, wenn man in die Küchen reinschaut, kann man in jeder Küche etwas finden, was heutzutage das Standardvorbild für die jeweilige Länderküche ist, was aber in bestimmten Zeiten entweder nicht geschmeckt hat, weil man das nicht richtig anbauen konnte oder nicht richtig produzieren konnte, die jeweiligen Lebensmittel. Oder einfach, weil man auch bestimmte Sachen weggezüchtet hat. Also Züchtung spielt ja ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Also muss man ganz ehrlich sein. Ich glaube, diese ständige Entwicklung, die stattfindet, die die Küchen beeinflusst, die aber ja auch unseren Geschmack beeinflusst, weil wir andere Sachen kennenlernen und wissen, wie etwas gut schmecken könnte, wenn es dann richtig produziert würde oder wenn es entsprechend angebaut wird. Also schönes Beispiel ist ja auch der Wein. Weintrauben werden ja bis Hamburg angebaut. In Hamburg gibt es einen Weinberg. Der Wein schmeckt nicht wirklich. Und ich glaube, jeder, der in der Pfalz lebt und dort den Pfälzer Wein kennt, und den auch wirklich gut findet, weil es da sehr warm ist, würde sich bei dem Hamburger Gewächs ganz schön schütteln.
Oder der
Gleichzeitig.
gute badische Wein von der Sonne verwöhnt.
Ja. Obwohl die ja mittlerweile auch Probleme haben mit dem Klima, weil es zu warm ist und der Wein zu viel Alkohol hat hinterher. Ruiniert ja auch so ein bisschen den Geschmack. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Römer zum Beispiel, wenn die Wein gekeltert haben, also ich sag's mal so, das Gesöff war auch nicht immer wirklich trinkenswert. Und man hat es mit allerlei Spezereien, mit allerlei Gewürzen aufgewertet, damit es geschmeckt hat.
Und trotzdem ein bisschen knallt. Also eigentlich ein Cocktail.
Ja, genau.
Hauptsache es knallt. Würde dich das interessieren, eine Zeitreise mal so durch die Epochen und einfach mal in den Suppentopf zu gucken? Da habe ich gerade irgendwie so ein Bild im Kopf. Das würde ich gerne mal machen.
Ja.
Dass man, weil alle Menschen haben ja versucht, die Dinge, wie du gerade gesagt hast, genießbar zu machen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und jeder Koch und jede Köchin wird zu jeder Zeit versucht haben, auch die Bohne im kalten Turm in Südtirol irgendwie heute mal ein bisschen flüssiger. Oder ich mache noch ein kleines Kräutlein drauf oder irgendwas, ja, damit irgendwie Geschmack reinkommt. Oder ein bisschen Kümmel gegen die Flatulenz im Turm. Das ist vielleicht auch gar nicht so schön gewesen.
Definitiv.
Das würde mich mal interessieren, aber das kann man leider nicht überliefern, wie der Geschmack war. Dafür gibt es ja keine Bibliothek. Du kannst das Rezept dir vielleicht erarbeiten und auch für diesen sächsischen König, wenn man da genau nachlesen kann, was er gegessen hat, kann man das zwar nachvollziehen, was die Zutaten waren, aber am Ende, wie es abgeschmeckt war, wie es aussah, welche Konsistenz es hatte, das kann man ja leider nicht mehr nachvollziehen.
Nee.
Schade.
Und der Punkt ist ja auch, wir wissen es alle, es gibt die Lieblingsgerichte, die hat die Oma gekocht und bei der Oma schmeckte es großartig. Wenn es die Mutter gekocht hat, dann hat man sich gedacht, oh nee, muss das jetzt sein? Oder man selbst probiert, Gerichte aus der Kindheit nachzukochen und man kommt einfach nicht auf diesen Geschmack, obwohl man sich original ans Rezept hält.
Ja,
Aber es
das
fehlt.
ist bitter.
Ja. Und
Oder meine
insofern.
Mama macht immer ein bisschen mehr Salz. Den Trick habe ich inzwischen raus. Dass sie einfach ein ganz kleines bisschen mehr Salz. So, dass es kurz vor, ist aber echt salzig. Das ist genau der Geschmack, den meine Mutter mag.
Das ist
So kann man
tatsächlich
sich
schon.
nähern.
Ja. Aber es ist wirklich so. Und insofern, ja, so eine Zeitreise wäre, das wäre schon mal, ja, doch, das wäre spannend. Ich meine, wir kennen der. Dieses Garum, diese Fischsoße der Römer. Ich habe mit meinem Mann neulich drüber gesprochen und ich sagte, Mensch, Garum, also dieser vergammelnde Fisch in den großen Tonkrügen, irgendwie kann ich mir das schlecht vorstellen. Und mein Mann überlegte im Moment und meinte, naja, sagte er ja, wir essen ja auch thailändische Fischsoße und wenn man die riecht, denkt man im ersten Moment auch, oh, will ich das wirklich am Essen haben? Aber wenn es am Essen dran ist, ist es super.
Ja.
Und da habe ich auch so
Ja,
gedacht,
das
so,
ist.
ja, es stimmt eigentlich. Man müsste wirklich wissen, wie es gedacht war, wie es funktioniert hat damals. Und ja, insofern wäre eine Zeitreise echt eine coole Sache.
Was mich auch noch reizt, ist mal wirklich über offenem Feuer zu kochen. Neulich gab es die Gelegenheit hier in so einem Museum, ein Ort weiter, aber ich habe leider keine Zeit gehabt und im Moment bin ich auch mit den Kinderlein nicht so richtig, also da kann ich jetzt mich nicht eine Stunde neben den Herd stellen und gucken, was die so machen. Das finden 1 bis 3 finden das total blöd. Aber das würde mich mal interessieren, das auszuprobieren. Wir haben ja auch so ein 18. Jahrhundert Reenactment-Team im Ort. Und die kochen dann auch über Feuer. Das würde mich wirklich interessieren. Nächstes Jahr ist 18. Jahrhundertfest, ob ich mich da vielleicht so ein bisschen reinzecken kann und da mal ein bisschen mitkochen kann. Das würde mich sehr, sehr reizen. Weil das ist ja dann auch nochmal eine andere Nummer, wie man dann kocht. Also wir kochen jetzt mit Gas, Induktion oder Ceran oder ne, ziemlich flexibel. Aber wenn du natürlich nur Feuer hast und im luxuriösesten Fall ein paar Ringe oben, mit denen du das noch regulieren kannst, ist das auch noch mal eine andere Nummer.
Ja, definitiv. Im Museumsdorf, die Museumspädagogik, die kocht regelmäßig. Die kochen mit Schulklassen, die kochen aber auch durchaus mal für die Mitarbeiter, wenn irgendwas ansteht. Gibt dann so typische Gemüsesuppen aus der damaligen Zeit. Und es ist schon was Besonderes. Es
Da
schmeckt
kann auch nichts anbrennen bei Suppe, ne? Also das ist vielleicht der Vorteil.
Ja, definitiv. Aber auch da gibt es dann wieder Missverständnisse. Es wird in zwei Häusern gekocht im Museumsdorf und das sind beides reiche Bauern gewesen.
Ah.
Und dementsprechend ist auch die Küche ein bisschen angepasst. Und dann gab es ein kleines, also es war noch zu Corona-Zeiten, ein kleines Filmchen auf Instagram zum Kochen. Und die haben eine Gemüsesuppe gekocht, einen Gemüseeintopf. Und dann gab es eine schöne Seite Speck dazu, so richtig schön durchwachsen. Und es gab ganz viele Rüben dazu. Also was so klassisch in den Eintopf reingehört.
Heute.
Heute. Ja, damals auch. Und es gab dann die Nachfragen, weil eine der Museumspädagoginnen gesagt hat, dass da keine Kartoffeln reingehören. Und da gab es tatsächlich die Nachfrage, warum denn keine Kartoffeln?
Ja, spannend.
Ja, das war total spannend, weil Sie wussten, dass keine Kartoffeln reingehören. Sie wussten aber nicht, warum keine Kartoffeln reingehören. Und der Leiter der Abteilung hat dann recherchiert und hat dann festgestellt, naja, Kartoffeln sind eigentlich nur was höchstens für den Knecht, aber auch nur, wenn der Knecht nicht mehr arbeiten soll. Kartoffeln wurden bei reichen Bauern tatsächlich nur für die Schweine verwendet. Es gibt
Interessant.
Kochbücher, da steht tatsächlich drin, dass wenn man mit den Mägden und Knechten nicht mehr wirklich gut arbeiten möchte, dann kann man ihnen ruhig Kartoffeln geben. Ansonsten sollte man das lassen, weil das die Kraft nehmen würde.
Oder dumm macht, man weiß es nicht, ne? Die Kartoffel
Genau.
ist ein sehr seltsames Gewächs.
Ja, hat sie nicht geschadet, scheinbar.
Ja, ich habe ja auch einen ganz großen Kartoffelfan in der Familie. Ich danke dir sehr für das Gespräch. So haben wir einen wunderschönen Bogen gespannt, wieder zurück zu, ob man überhaupt die Kartoffel da schon gegessen hat und wer sie essen gegessen hat. Ich bin total platt, ob der ganzen Informationen, die du mir jetzt hier in diesem Blind Date gegeben hast, Julia. Und es war so, als hätten wir uns schon längst gekannt. Dabei schicken wir uns höchstens Food-Fotos hin und her sozusagen oder
Ja.
Beikost-Tipps.
Genau, Beikost-Tipps. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Es hat Spaß gemacht, mal wieder über die Kartoffel und die anderen Nahrungsmittel zu reden. Man vergisst immer, dass
Großartig.
das ja doch eigentlich ein spannendes Thema ist. So im Alltag spielt es nicht so die Rolle.
Das stimmt. Und ich bin einfach da immer so neugierig, auch über die aktuellen Kochbücher hinaus. Finde ich einfach spannend, auch wo die ganzen Dinge herkommen, warum die so sind, ob es so sein muss. Und ich finde, wie gesagt, allein diese Geschichten jetzt, wie Essen sich entwickelt, woher Essen kommt, ab wann Essen überhaupt als hier lokal angesehen wird. Also, dass eine Kartoffel was typisch Deutsches ist, das ist ja eigentlich absurd, das zu sagen.
Ja.
Weil es eigentlich nicht so ist.
Genau.
Aber da muss man einfach erstmal drüber nachdenken. Vielen, vielen Dank, Julia, für das Gespräch und auf ganz bald.
Bis auch bald.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.